Okay, Lukas 8, Vers 40. Als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihn die Volksmenge freudig empfing, denn sie warteten alle auf ihn. Für die, die nicht da waren, Jesus wird populärer und lauter und mehr Menschen hören von dem Messias, von andere, von diesem Menschen, der Wunder tut, der eine ganz neue Art von Lehre bringt und das Wort ganz anders auslegt als alles, was sie jemals vorher gehört hatten. Ne? Ein Christus, der Beziehung und Frieden mit Gott predigt und sagt, ihr könnt umdrehen, ihr sollt umdrehen, da euer Vater, der Schöpfer im Himmel, so ein, der wartet auf euch, so ein, ne? Und jetzt ist die Zeit da, durch mich so einen neuen Bund zu machen. Ne? Und die Menschen sind hin und her bewegt. Auf einmal gibt es die Predigt der Gnade und der Liebe, die Predigt, dass Gott nicht nur fordert und fordert, sondern dass Gott alles bezahlen wird, so ein, weil der Mensch nicht kann. Ne? Aber irgendwann wird es halt zu viel und zu stressig und chaotisch. Und Jesus sagt, komm, lass uns mal auf der anderen Seite vom Ufer schillen, steigen alle in ein Boot rein, ne, und fahren los. Jesus wird müde und schläft, was ich besonders richtig toll finde. Wir sind keine Superhelden. Selbst Christus war ein Mensch. Also ein kurzes Nickerchen zwischendurch, genießt es. Aber jedenfalls, Jesus schläft da. Auf einmal kommt dieser Sturm an, ne, und die Jünger sind voll in Panik. Total erschöpft, am Wasser rausschütten, ne, und Jesus lehrt ihnen was ganz Wichtiges, nämlich eure ganzen Bemühungen und Anstrengungen hier, die bringen nichts. Ihr könnt euch nicht selber retten. Guckt lieber auf mich, weil ich bin mit im Boot. Ne? Hätten sie auf Jesus geguckt und nicht auf das Chaos, dann hätten sie gesehen, Jesus ist ruhig, also kann ich auch ruhig sein. Ne? Es ist viel weiser, sich daneben zu liegen und manchmal in Stille zu warten, als versuchen, sein Leben, dieses Chaos, irgendwie in den Griff zu kriegen. Ne? Ein weiser Mensch ist der, der als allererstes Gott sucht, egal um was. Weil dort gibt es Ruhe und auch Lösungen. Jedenfalls kommen sie ans andere Ufer und wollen mit ihrem Barbecue starten. Aber schon kommt aus den Gräbern diese zwei Besessenen. Ne? Und die Arbeit geht weiter. Und jetzt sind sie danach gleich wieder ins Boot, wieder ans andere Ufer. Vielleicht haben sie da mehr Glück. Und auch da warten die Menschen. Ne? Und du siehst einfach diesen Hunger und diese Not. Weil nirgendwo in der Welt gibt es wirklich einen Ort für einen Menschen, ruhig zu werden und gesund zu sein und Frieden zu haben. Ja. Christus kann uns das schenken. Und so ist er hier. Und obwohl die müde sind und hungrig, lässt Christus die Leute hier nicht stehen. Also Vers 41. Und siehe, es kam ein Mann namens Jairus. Der war ein Oberster der Synagoge. Und er warf sich Jesus zu Füßen und er bat ihn, in sein Haus zu kommen. Ein ganz wichtiger Mann. Synagogenvorsteher war dafür da, zu gucken, dass das Haus in Ordnung ist, dass die Lehre richtig ist, zu überwachen, dass der Gottesdienst nicht gestört wird und die Leute auch kommen, also eine Art Pastor, ne? In der heutigen Gemeinde. Und er kommt und kniet sich nieder. Vorher, ein paar Kapitel vorher haben wir gesehen, dass Jesus an einem Sabbat heilt und dann wollen die Synagogenvorsteher und die Pharisäer und Ältesten ihn umbringen. Ja, und sagen, okay, jetzt reicht's, der bringt alles durcheinander. Alles, was wir uns aufgebaut haben, unsere ganze Liturgie und unsere ganzen Rituale und unsere Art Gottesdienst zu feiern und die Bibel auszulegen und uns zu feiern und so weiter, das wollen wir nicht, so ein Messias wollen wir nicht. Ja, wir warten auf unseren Messias, aber der soll unser Reich groß machen. Ja. Nicht unser Reich zerstören und sein Reich aufbauen. Vor allem ein Reich, wo man kein Geld kriegt und kein Ruhm, wo der Größte der Kleinste ist. Aber der Mann hier, der demütigt sich, weil er eine Not hat und seine Not ist halt seine Tochter. Jesus, meine einzigste Tochter, Vers 42, die etwa 12 Jahre Warte, nochmal. Jesus war nicht die Tochter, nee. Und er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren und diese lag im Sterben. Als er aber hinging, da bedrängten ihn die Volksmenge und eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte, trat von hinten herzu, rührte seinen Saum, den Saum seines Gewandes an und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Ja. Darius kommt, sagt, komm in mein Haus bitte, rette meine Tochter. Und Jesus sagt, gut, klar, macht sich auf den Weg. Ja, und so viele Menschen, vielleicht kennt ihr das, ich gehe nicht gerne einkaufen, aber was ich am meisten hasse, ist einkaufen vor irgendeinem Feiertag ist. Noch schlimmer, ein Feiertag über ein Wochenende. Alle total beklopft, so die Leute. Ne? Und du kommst mit deinem Einkaufswagen vor, jeder bedrängelt dich. Letzten Ostern, das war richtig schlimm, ich war im Aldi. Und keine Ahnung, da war eine Frau, alles, was ich angefasst habe, da hat so übelst geguckt, so als ob ich jetzt alles nehme und sie nichts mehr kriegt. So. Das war ein schöner Kampf. Ne? Aber so sind die Leute hier auch am Kämpfen, weil sie Hunger haben. Jeder möchte irgendwie Christus berühren, sehen, geheilt werden von seinen Sorgen, von seinen Sünden, von seinen Krankheiten, befreit werden von den Dämonen vielleicht. So ein, und Jesus ist so, das ist wie so Schlussverkauf. Ne? So, alle wollen da wühlen und sich das Billigste rausholen. So ein, und da kommt diese Frau und bei den Juden war es damals so, im 3. Mose steht das, wenn eine Frau ihre monatliche Blutung hat, so dann sagt man das so, kann man das so sagen? Ja, gut. So, ne, dann sagt Gott, sobald die Blutung aufgehört hat, war sie noch 7 Tage unrein. Das heißt, sie, egal was sie berührt hat oder wo sie gelegen hat oder was irgendwie mit irgendwas in Kontakt kam, ist jetzt auch egal. Ihr wisst schon, so 7 Tage lang musste sie warten, dann musste sie sich waschen, so und dann musste sie zum Priester. Na nee, das war die Blutung hier. Ne? Also 7 Tage Unreinheit. So, das hieß, in den 7 Tagen durfte sie auch nicht zum Mann oder zum Kindern, ne? Durfte auch nicht kochen oder irgendwas, yay, Urlaub, so, ne? Sondern sie hatte ein bisschen ihre Ruhe. So, durfte nicht in die Synagoge, durfte nicht in den Tempel gehen, zu irgendwelchen Festen oder so. Also schon krasser Ausschluss. So. Und dann gibt's eine Stelle mit Blutungen, die außerhalb dieser monatlichen Blutungen sind. Das hat die Frau hier. Vielleicht durch Krankheit, vielleicht Krebs, irgendwas. Ja. Ne? Und diese Frau steht hier, hat all ihr Vermögen dafür gegeben, für Ärzte, um geheilt zu werden. Ne? Und damals war die Medizin nicht so wie heute, so ein da hat dir jemand ins Auge gespuckt, hat gesagt, okay, 10 Euro und bald kannst du wieder sehen. Ne? So ein, und die Frau hier ist arm, aber nicht nur das, die Frau hat doch keine Familie mehr. Die Frau war seit 12 Jahren nicht im Tempel. Oder steht hier 12? Ah ne, die Tochter war 12, ne? Ah ne, hatte 12 Jahre Blutfluss. Keine Aktivität mit irgendjemandem. Jeder hat sie gemieden. So, sie war einsam. Ja, und das ist schon eine krasse Not. Ja, und jetzt, man fragt sich, Gott, warum machst du das mit der Frau? Ich meine, 12 Jahre ist schon echt hart. Ja, ist ja nicht nur, dass die ganze Zeit läuft und man, was weiß ich, sich fühlt, sondern es ist halt eine absolute Einsamkeit. Ja, und auch eine absolute Gottesferne, weil damals gab es, um Gott zu sehen und zu hören, nur den Tempel als Zentrum. Ja, und sie kommt und sie traut sich nicht, Jesus anzusprechen und sie muss da krabbeln, weil das Gewand ist ja ziemlich tief. Ne? Und im Grunde hat sie alle verunreinigt, die sie berührt hat, ne? Auf ihrem Weg zu Jesus. So, aber sie krabbelt da lang so und das ist eine krasse Frau, weil sie sitzt da und sagt so, Jesus wird mich retten. Das war so ihr Gedenke. Ich brauche ihn nicht ansprechen, er muss es noch nicht mal wissen, ich brauche ihn nur berühren und ich bin geheilt. Ne? Und sie kommt irgendwie an Jesus ran, so berührt ihn so und merkt so, wie der Blutfluss aufhört. Ne? So ein Vers 44 trat von hinten herzu, rührte den Saum seines Gewandes an und auf der Stelle kam der Blutfluss zum Stehen. Und Jesus fragte, hey, wer hat mich angerührt? Als es nun alle bestritten, da sprach Petrus und die mit ihm waren, ja Meister, die Volksmenge, die drückt und die drängt dich und du sprichst, wer hat mich angerührt? Hm. Ne? Jesus aber sprach: Nee, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Und als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, da kam sie zitternd, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr: Sei getrost, meine Tochter, denn dein Glaube, der hat dich gerettet. Also gehe hin in Frieden. So, wer hat mich berührt? Die Frau steht da total zitternd und denkt so: Oh Scheiße, das war's. Alle gucken sie an, ne? Und ich denke verachtend, ne? Und sie steht da und denkt so: So, bitte nicht töten oder irgendwas, ne? Und Jesus guckt sie lächelnd an und sagt so: Hey, ist Frieden, alles in Ordnung, Peace, ne? Du kannst dich entspannen. Du hast einen wundervollen Glauben, du hast an mich geglaubt. Ne? Diese Frau ist angenommen. Das ganze Volk, das da drum steht, hört das, hört ihre Geschichte, sieht ihre Tränen, sieht Jesus dazu reagieren. Man fragt sich manchmal, warum Gott muss ich durch so einen Mist. Ne? Ich weiß nicht, durch wie viele Sachen Gott mich schon geschickt hat, die ich nicht verstanden habe. So, keine Ahnung, warum ich das ertragen musste oder das ertragen muss. Ich habe ja nichts falsch gemacht. Und auch bei der Frau muss es nicht wegen Sünde gewesen sein, dass die Krankheit kam. Manchmal ist es halt wie bei Hiob. Gott weiß es. Und das reicht. Manchmal lässt Gott uns durch Dinge gehen oder Sachen tragen, so einfach um Zeugnis zu geben für seine Größe und seine Herrlichkeit vor anderen irgendwann. Warum ich ein behindertes Kind habe, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt ist mir auch egal. Ne? Wir haben so viele Menschen dadurch erreicht und wurden total verändert. Ne? Warum unsere Ehe, Dorit und meine, 7 Jahre echt die Hölle waren und wir uns nur gestritten haben und Tassen flogen und alles Mögliche, keine Ahnung. Wir waren verlobt und alles war super. Dann haben wir geheiratet, in Flitterwochen auf einmal ging es los. So, wie hebe um? Und keine Ahnung. Und das war wirklich Hölle. Ne? Jeder von uns wollte immer mal wegrennen. Aber trotzdem sind wir dran geblieben und irgendwie weiß ich jetzt für mich im Endeffekt warum. Ne? Gott hat uns beziehungsfähig gemacht, ne? Um viel mehr zu tragen und zu verstehen. Wenn du mal irgendwo durchgehst und du verstehst nicht warum, mach bloß nicht den Fehler, da psychologisch ranzugehen, ne? So typisch menschlich. Ich muss erstmal jetzt die Quelle des Ursprungs finden und ausmachen und die Quelle bekämpfen. Das ist Blödsinn. Ne? Wir haben unseren Christus. Er ist unsere Quelle von jedem Ursprung. Ne? Und das ist beruhigend. So, du kannst zu ihm kommen und wissen, er hat einen Überblick. Ne? Auch wenn wir im Boot sitzen im Sturm, er uns rausschickt, so auf die See, und das ist nicht angenehm. Ne? Sondern man denkt so: Scheiße, jetzt kipp ich und falle ins Wasser und bin weg. Aber selbst da hat es einen Grund, warum er uns da rausschickt. Ne? Die Frau hier ist ein lebendiges Zeugnis geworden, so für Gottes Liebe. Ne? Und Christus hat die berührt, die eigentlich vom Gesetz her verboten waren, dass man die Menschen berührt. Auch die Aussätzigen. Jeder hat die gemieden. Ne? Die mussten auf der anderen Straßenseite laufen. Mussten sagen: Aussätzig, aussätzig, unrein, unrein. Ne? Damit man sich nicht ansteckt. Und was macht Christus? Er kommt und umarmt den Aussätzigen. Ja. Und sagt: Hey, du bist geheilt. Und du musst dir das vorstellen. Ich denke, auch die Frau wurde umarmt. Wenn du 12 Jahre nicht berührt wurdest von keinem Menschen, ja, 12 Jahre lang nicht liebevoll behandelt wurdest und als Mensch irgendwie empfunden und geachtet, 12 Jahre keine hoffnungslos bist, jeder dich nur ausnimmt, ne, und dann kommt jemand in dein Leben, berührt dich, dann ist das was man nicht vergisst. Ich finde es schade, denn eigentlich ist das größte Geheimnis der Christenheit und von Gottes Wort, Alt und Neues Testament, alles zusammengefasst in einem Wort, ist einfach: berühre Christus. Lass dich berühren von Gott. Ne? Sei bei ihm. Ich meine, gucke dich rum, manche hier sehen schöner aus, andere nicht. Ne? Aber keiner von uns ist heiliger als der andere. Ne? Weil wir haben alle das gleiche Gewand bekommen. Und haben alle die gleichen dreckigen Füße. Ne? Niemand von uns hat irgendwie ein Special-Glaube oder gefällt Gott mehr oder weniger. Ne? Keiner von uns. Wir sollen uns alle als gleich achten. Der Stärkere soll sich der Schwachheit annehmen, ne? Und der Schwachere soll versuchen, klarzukommen, ne? Und nicht umzukippen. So ein, weißt du, das, was Christus uns geschenkt hat, das ist eine Einheit. Und das, was herrlich ist, so ein, das ist der Punkt, wo Gott zu den Menschen kommt und sagt so, hey, ich habe das Gesetz gemacht für euch, nicht euch für das Gesetz. Ich habe das Gesetz gemacht, damit ihr erkennt, dass ihr mich braucht. Ja. Und Gott ist unverändert auf seinem Thron, sitzt da und wartet, dass der Mensch sich umdreht zu ihm. Aber hier ist noch jemand, der Christus sucht. Und jetzt kommt seine Geschichte, der Vater. Vers 49. Während er noch redete, da kommt jemand vom Synagogenvorsteher und spricht zu ihm, hey, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht. Ja, ist vorbei. So, ich weiß nicht, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass einer meiner Kinder stirbt. Gibt keine schlimmere Angst, die ich habe. Ja. Allein wenn ich höre, so und Emma macht irgendwas so, oder ich sehe mit dem Messer oder keine Ahnung, so, da kommt eine Panik auf, ne? So, und manchmal sind das meine schlimmsten Albträume, ne? Wo ich irgendwie sitze ich rum und mache irgendwas, keine Ahnung, so, und auf einmal kommt irgend so ein Gedanke, ne? Und ich denke so, oh nee, Emma fällt runter oder was auch immer, ne? So, und auf einmal brennt es richtig im Herz, so. So Kinder ist was echt Besonderes, ne? So, und ich will nicht wissen, was jetzt in dem Mann hier vorgeht, sondern aber er hat's geschafft, zu Jesus überhaupt zu kommen, hat's geschafft, dass Jesus überhaupt mitkommt, so, und jetzt hört er die Nachricht, hey, lass es, bemühe jetzt den Meister nicht, so ist vorbei. Ja. So, ich hätte wahrscheinlich jetzt erst gedacht, na toll, wäre jetzt hier, dass ich schon mit der Frau nicht gewesen, wären wir noch pünktlich oder so. Ja. So, Vers 50, da es aber Jesus hörte, antwortete er ihm und sprach, nee, fürchte dich nicht, glaub nur, so wird sie gerettet werden. Weißt du, und ich liebe das so an unserem Gott, denn ihm ist alles möglich. Das ist so eine simple Rede eigentlich und überhaupt nicht schwer. Und doch ist das Schwerste überhaupt für mich, das zu leben. Total aktiv. Da kindlich reinzukommen, zu sagen, ja, ich brauche mich nicht zu fürchten, egal in was. So, mein Gott ist fähig. Mein Gott ist fähig, auch mich zu halten und zu segnen. Und als er in das Haus kam, da ließ er niemanden hineingehen. Als Petrus und Jakobus und Johannes, sowie dem Vater und die Mutter des Kindes. Und sie weinten aber alle und beklagten sie. Er aber sprach, ja, weint nicht. Sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. War, wenn du die anderen Evangelien guckst, die da lachen, sind nicht die Eltern, sondern die da lachen, das sind hier diese Klageweiber, die gab es damals. Ne, in der Kultur. Ist jemand gestorben, dann hat man die angerufen, keine Ahnung wie es ist, aber jedenfalls sind dann so ein paar Klageweiber gekommen und haben den Namen ausgerufen und dann gejammert. Und alle so laut, so konnten und alles durcheinander, es muss echt ein bisschen wie in Afrika, wenn man betet, so, ne? So jeder fängt einfach an, da irgendwas zu rufen und zu schrällern, so, und du sitzt eigentlich nur da und denkst so, ach, das tut weh, so, ne? Und die hören dann Jesus und wie er sagt so, naja, sie schläft nur. Das hat doch zu, ich habe super schlechtes Namensgedächtnis. Wie ist der? Sein Freund, der gestorben ist und wieder lebendig geworden? Ja. Lazarus? Ja. Na, da haben sie auch gelacht. Aber auch da hat er das verwandt und hat gesagt so, nee, er schläft nur. So, das sind, und da trieb sie alle hinaus, ergriff ihre Hand, das vom Kind, und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück. Und sie stand augenblicklich auf und er befahl, ihr zu essen zu geben. Und ihre Eltern, die gerieten aus sich. Er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Ja. Das ist wieder so eine Szene, wo man als Mensch sich nicht selber helfen kann. Vielleicht geht's euch gerade echt gut. Freut euch dran. Ja. Sonst kommen aber auch Zeiten, wo man einfach irgendwo drinsteckt und denkt so, wie soll ich hier rauskommen? Wie soll sich das ändern? Ja. Oder Dinge, die wirklich tot sind, so, ne, wo man sagt, so, das war's jetzt, so aus und vorbei. Ich erlebe hier so viele Geschichten, gerade wo man als Mensch drauf guckt und einfach sagt, so, das ist tot. Wie soll das wohl lebendig werden, ne? Aber das ist eben das Schöne, ich komme zu meinem Christus, so ein, und ich gebe ihm alles, was irgendwie mich beschäftigt, lege es hin und erwarte, dass er mir ein gesundes Maß gibt. Christus ist fähig, lebendig zu machen. Und das, was wir halt brauchen, ist halt dieses Vertrauen in Gott. Ich lese gerade ziemlich viel in Sprüche und im Prediger. Und da ist ein Mensch Gottes, der viel nachdenkt, doch in Gott ist, so ein, der sich alles betrachtet und im Endeffekt sagt er in Sprüche 10, der Anfang von Weisheit ist die Gottesfurcht. Und dann zieht sich's weiter so in Sprüchen so ein, und dann kommt irgendwann bleibe in der Gottesfurcht. So ein, dann wirst du lang leben. Und beim Prediger am Ende dann kommt, sagt er, und das Ende, also die Summe von allem, wo ich nachgedacht habe und was ich in meinem Leben mit Gott so erfahren habe, so ein, ist fürchte Gott und halt seine Gebote. Diese Gottesfurcht ist was ganz Wichtiges und im Grunde ist das, wonach wir streben sollen. Ja. Gottesfurcht bedeutet, wenn du gottesfürchtig bist, dann weißt du, wer Gott ist. So, dann siehst du da nicht große Riesen, sondern du siehst einen großen Gott und die Riesen sind klein im Gegensatz zu ihm. Ne? So, dann vertraust du ihm alles an, dann suchst du bei ihm Wahrheit und Weisheit und Erkenntnis. Ne? Gott macht da keinen Unterschied. So, und die gottesfürchtigen Menschen, das sind nicht die, die am heiligsten leben. Ne? Da gibt es so eine Glaubensliste im Hebräer 11. So, die Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Und da sind Chaoten dabei, ne? So ein, die ich nie in so eine Glaubensliste reinschreiben würde. Ich kenne die Geschichte von ihnen, aber ich würde die da nicht reinbringen. So wie Simson war das, ne? Dieser Richter mit den langen Haaren, so ein, und der Megakraft, der war eingesetzt, um Gottes Volk, um die Wahrheit reinzubringen, um Gott reinzubringen. Der gerecht sprechen sollte für das Volk Gottes und für Gott. Ne? Und der Penner macht nichts anderes als Party, so ein irgendwie rumhuren mit irgendwelchen Heiden, so ein ne, stellt sich über alle Gebote und Gesetze Gottes, ne, frisst diesen Honig aus diesem Löwen, was man, wo man eigentlich nichts Totes anfassen sollte. Der denkt nur an sich, sein Leben lang. Ne? So ein, und am Ende seines Lebens wird er von einem Kind, weil er blind ist, so ein, wird er von einem kleinen Kind so ein, ne, zu den Pharisäern gebracht, Pharisäern, zu den Philistern, ne, die daran eine Riesenparty machen und sich lustig machen über Gott, so ein, ne, und er wird gekettet an diesen Stützpfeilern, ne, und das Einzigste, wirklich das Einzigste in seinem Leben, was der wirklich mal hinkriegt für Gott, ist sozusagen, okay, jetzt gib mir noch einmal Kraft und ich reiß das hier nieder, um Massenmord zu machen, ne, und einen Selbstmord, so ein. Und ich habe keine Ahnung, warum der Vogel mit in dieser Liste der Glaubenshelden ist, wie Abraham oder Noah oder, ne? Du musst überlegen, Noah ist ein beeindruckender Mann. Es hat noch nie geregnet. Gott sagt, bau eine Arche, bau ein Schiff an Land. Und der Typ fängt an, 100 Jahre lang an einem Boot zu arbeiten. Ne? Predigt dabei, aber die ganzen Leute von der Stadt kommen zu ihm und lachen ihn nur aus die ganze Zeit. Und hör nicht. Nur 8 Seelen wurden gerettet. Nur 8 Leute, die geglaubt haben, es gibt einen Gott. Den Gott. Ne? Aber der zieht's durch. Der gehört definitiv da rein. Ne? Wenn ich hier manchmal sehe, so ein, wenn der Feind kommt oder Anfechtung oder so und es läuft nicht oder Gott fordert von mir irgendwas, was ich tun soll, was überhaupt keinen Sinn macht, ne? Da kommt eine leichte Prise und ich fange schon an zu kippen. Ne? So ein, der Typ baut 100 Jahre und alle sagen hier, du hast einen Knall. Ne? Oder Abraham. Abraham war ein echt reicher Mann. Ne? In einem heidnischen Volk. So ein, der hatte nicht viel Wissen über diesen Schöpfer Gott, so, ne, aber da kommt auf einmal diese Stimme, diese Person rein in sein Leben und sagt so, Abraham, pack alles zusammen, und komm. Ja, wohin? Komm einfach. Ne? Und er verlässt alles, so ein, und läuft im Vertrauen los, weil er irgendwie diesen Glauben an diesen Gott hat. Ne? So ein, und Gott macht etliches, der gehört da auf jeden Fall mit rein. Ne? Aber Simson, ich verstehe es nicht. Aber trotzdem sagt Gott, das war ein Mann nach meinem Herzen, ein gerechter Mann, ein Mann voller Glauben. Ja, von daher, falls dir eingeredet wurde, dass du ein echt mieser Christ bist, der überhaupt nicht so richtig auf die Reihe kriegt und du es viel besser machen solltest eigentlich, so, dann kannst du dir besser gewiss sein, du bist auf jeden Fall besser als im Sohn. Ne? So ein, also was macht denn uns gerecht? Oder was bringt uns dann überhaupt, was macht uns Gott wohlgefällig? Ne? Im Endeffekt ist es nur, dass wir Gottes Furcht haben. So ein, dass wir vertrauen, dass er ist, wer er ist. Dass wir glauben, was er sagt. So ein, und dass wir in diesem Glauben und Vertrauen auch laufen. Ne? Mit dem Herzen sauber zu wandeln und nicht immer hinzufallen, so, ne? Aber trotzdem mit dem Wissen, ich bin ein Wurm, ich falle eh. Ne? Aber ich darf sofort aufstehen und weiterrennen mit der gleichen Power. Ne? Weißt du, Christus ist das Einzige, was uns irgendwie gerecht macht. Ne? Und Christus geht sogar so weit, dass er sagt, so, wir können überhaupt nichts dazu hinzufügen. So, Paulus hat gesagt, naja, ich nehme mein Leben als Gottesdienst und ich gebe meine Zeit hier als Mensch und meine Rechte und Träume als Trankopfer für das Opfer. Aber das ist nur ein Dank im Endeffekt. Es macht das eigentliche Opfer nicht wertvoller. Ne? So, und das ist was Herrliches. Ne? Und deswegen ist es auch möglich, dass wiedergeborene Menschen so sich einfach zusammensetzen können in einer Gemeinschaft und sich lieben können. Ne? So, wir sind eh alle beknackt irgendwo. Ne? Ja, die einen nicht so doll wie die anderen. So, aber im Endeffekt, ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, den ich besser kennengelernt habe, so, wo ich nicht Sachen gemerkt habe, wo ich denke, so, ach, eine kleine Macke da. So, ne? Und das ist wunderbar. Und so können wir uns treffen hier und in einem Geist und in einer Liebe Gott anbeten, Gott suchen. Wir können zu dem anderen gehen und unsere Schwäche geben, weil wir wissen, so, der ist auch schwach. So, können Segen zusprechen und Hand sogar auf die Schulter legen und sagen, hey, du bist gesegnet von Gott. Obwohl vielleicht der Bruder oder die Schwester gerade in der Sünde hart und nicht raus kann, aber solange unser Herz bußfertig ist, ist es in Ordnung. Ne? Ich bin dankbar dafür, dass Gott nicht mehr von uns fordert, als wir geben können. Ne? Dass Gott doch nicht mehr von uns erwartet, als wir sind im geistlichen Alter. Ne? Aber ich glaube, das, was wir halt lernen müssen, das nennt sich Geschwisterliebe, so ein, das, was wir lernen müssen, ist halt den anderen auch mit seiner Schwachheit zu akzeptieren. Dann Christus zu erkennen mit seiner Stärke. So ein, die zwei Menschen hätten jetzt entweder kein Kind mehr und Trauer, so ein, oder würden immer noch ausgestoßen und einsam sein, so wenn sie sich nicht auf den Weg gemacht hätten zu Christus. Also lass uns das als Erbauung nehmen, als Ermutigung. Wenn du ein Problem hast mit dir, such Christus, versuch ihn zu berühren. Und wenn du jemanden kennst, der das gerade nicht kann, zu Christus zu kommen, so, dann mach's wie der Vater und lauf los für denjenigen. Wie die Freunde mit dieser Matte, die aufs Dach da hoch sind, weil Jesus gerade im Haus war und auf einmal die Dachziegel abreißen. Und sagen, guck mal, hier, musst du heilen, der kann nicht laufen. Wir haben Verantwortung. Also lass uns beten. Ja, auch wenn es nicht viel war heute und auch sehr einfach, aber trotzdem ist das das Mächtigste überhaupt und das Wichtigste, ja, bei dir anzufangen. Und ich bitte dich, dass du uns das Neue lehrst, uns da eine Tiefe gibst rein, was Gottesfurcht bedeutet und dass das im Grunde alles erfüllt, was du willst. Ja. Herr, ich danke, dass du alles bezahlt hast. Ja, und ich danke dir, dass ja, du einen neuen Bund mit uns gemacht hast. Dass du auch mächtig warst, das zu halten und zu tun. Ja, das ist alles deine Ehre. Und wir können dir nur danken. Ja, wir wollen verändert werden in deinem Bild mehr und mehr, so wie du echt gut tust und gut bist. In meinen Augen das Wunderschönste, was ich je gesehen habe. Und ich bin froh, dass deine Schönheit nicht durch Alter verbleicht, sondern ewig gleich bleibt. Wenn es jemanden gibt, dem ich nicht vertrauen kann, dann bist du es, ja. Und dafür danke ich dir. Also lass uns noch ein bisschen beten und Danke sagen.
Wir sind jetzt hier.